Nun lese ich uns diese Prophezeiung noch einmal aus dem Buch des Propheten Micha im Kapitel 4 in den Versen 1 bis 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus steht, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakob, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Amen. Schwerter zu Pflugscharen. Ich glaube, das ist mit das eindrücklichste Bild, das die Bibel hat für die Friedenssehnsucht der Menschen auf der ganzen Welt. Und so ist dieses Bild von den Schwertern, die umgeschmiedet werden zu Pflugscharen, von den Spießen, die in Winzermesser umgebildet werden, bekannt in der ganzen Welt. 1959 hat die Sowjetunion dieses biblische Bild als Skulptur der UNO geschenkt. Wir sehen das einmal auf der Projektionsfläche. Wahrscheinlich haben viele von euch dieses Bild schon einmal gesehen. Es ist aufgenommen worden von der Friedensbewegung in der DDR und sie hat dieses Bild mit dem Zusatz versehen, Frieden schaffen ohne Waffen. Und daraus ist eine Friedensbewegung geworden, die eine ungeheure Kraft entwickelt hat, und die schließlich mit zur friedlichen Wende im Jahr 1989 geführt hat. Und jetzt habt ihr es gehört in der Lesung aus dem Propheten Micha, da kommen noch andere Bilder dazu. Der Gottesberg, der Zion in Jerusalem, wird alle anderen Berge überragen. Also mit anderen Worten, der Glaube an den Gott Israels wird zum entscheidenden Orientierungspunkt für alle Menschen. Sie richten sich darauf aus, sie strömen wie in einer riesigen Wallfahrt zum Zion. Und weil kein Mensch mehr lernt, Krieg zu führen, wird schließlich ein jeder friedlich unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen und von gar nichts mehr aufgeschreckt werden. Das sind wirklich großartige Bilder und die haben sich tief eingeprägt ins Gedächtnis der Menschen auf der ganzen Welt. Aber schauen wir uns die Welt heute am 10. November 2024 an, dann können wir ja gar nicht anders als zu fragen, wo ist denn davon irgendwo etwas zu sehen? Die Bilder sind wunderschön, aber zu schön, um wahr zu sein, zu weltfremd, um wirklich zu werden. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die Zahl der Kriege wird immer größer, der gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Waffenproduktion steigt sprunghaft an. Auch Deutschland muss kriegstüchtig werden. Die Religionen sind von immer mehr Gewalt geprägt. Und die schattenspendenden Bäume und Gewächse, unter denen man friedlich sitzen könnte, die ächzen unter der Klimakatastrophe. Tatsächlich, Israel steht im Mittelpunkt des Weltinteresses, aber gerade nicht, weil von dort Frieden und Orientierung erwartet wird. Israel ist ein Brennpunkt im wahrsten Sinn des Wortes. Kann das Wort von den letzten Tagen aus einer längst vergangenen Zeit uns durch alle Finsternis tragen? Das haben wir gerade gesungen und wahrscheinlich ist es manchen von euch auch durch den Kopf gegangen. Kann man darin wirklich Halt finden, in diesen Worten aus Micha? Mir fällt das schwer, über diesen Bibeltext zu predigen. Einerseits sind mir die Worte von Micha ganz nah, sind meinem Herzen ganz nah. Ich finde, das ist wirklich mit das schönste Bild der Bibel für das kommende Friedensreich. Und wie sehr dieses Bild von dem Weinstock und Feigenbaum, unter dem man friedlich sitzt, wie sehr das meinem Herzen nahe ist, das könnt ihr merken, wenn ihr aus dem Fenster in den Garten guckt, in unseren Garten. Da steht zwischen den beiden Hochbeeten mein kleiner Feigenbaum, der in diesem Jahr gut gewachsen ist und von dem wir in diesem Jahr das erste Mal eine ganze Menge Feigen ernten konnten. Jetzt sieht er ein bisschen traurig aus, es ist halt November und er blättert da vor sich hin. Aber man sieht dafür umso deutlicher, da sind noch etliche Feigen dran. Die werden nicht mehr reif dieses Jahr, aber sie sind für mich sowas wie ein Versprechen. Da kommt noch mehr nächstes Jahr. Und vielleicht wächst er dann so sehr, dass ich wirklich auch mal unter dem Feigenbaum sitzen kann und nicht nur neben dem Feigenbaum. Aber die Frage muss ich mir ja doch stellen. Sieht denn der Prophet die Wirklichkeit überhaupt nicht, in der er lebt? Was träumt er sich da zusammen? Kann man so eine Schönfärberei wirklich ernst nehmen? Glaubt der allen Ernstes, die Menschen, die kriegen schon noch die Kurve, die machen das schon, die werden irgendwann vernünftig und dann wird alles gut? Das wäre doch Utopie. Das wäre ein Traum ohne einen Ort, in der er Wirklichkeit werden könnte. Genau das heißt Utopie. Utopos heißt kein Ort. Für diese Idee gibt es keinen Ort in der Wirklichkeit. Jetzt ist es ja so, wenn man ein Bild betrachtet, muss man manchmal einige Schritte zurückgehen, um besser sehen zu können. Und wenn man das Bild im Micha-Buch vom Frieden, vom kommenden Frieden, mit etwas Abstand betrachtet, dann fällt einem ein merkwürdiger Umstand auf. Diese Friedensbotschaft, die steht nämlich im krassen Widerspruch zu dem, was der Prophet in den Versen direkt davor und danach sagt. Da geißelt er nämlich aufs Schärfste die Korruption und die Gesetzlosigkeit der Jerusalemer Oberschicht. Und seine Anklage gipfelt in der Prophezeiung, dass eine Katastrophe kommen wird über Jerusalem und den Tempel. Das Land wird von Krieg überzogen werden und vernichtet. Zion wird wie ein Acker gepflügt werden, sagt er, und vom Tempel bleibt am Ende kein Stein auf dem anderen. Am Ende wird der ganze Tempelberg nur noch ein Schutthaufen sein und mit Gestrüpp überwuchert. Aha, also guckt Micha doch genau hin, nimmt doch die Wirklichkeit wahr, in der er lebt, sieht ganz genau, wie unfähig wir Menschen zum Frieden sind, sieht, wie wir uns selbst in die Katastrophe treiben. Das Buch spielt uns keine heile Welt vor. Micha weiß ganz genau, wie es bei uns aussieht. Aber wie passt das dann zu seiner Friedensvision? Es wird sein in den letzten Tagen. Oder bei Micha im Text, das war der Text des Liedes, im Micha-Buch heißt es, in den letzten Tagen wird der Berg des Herrn höher stehen als alle anderen Berge. Letzte Tage? Heißt das, Micha ist auf der einen Seite ein Unheilsprophet für seine Zeit, aber auch ein Endzeitprophet mit einer ganz anderen Botschaft für die letzten Tage? Endzeit. Das habe ich in dieser Woche schon mal in einer Andacht erzählt. Manchmal werde ich gefragt, leben wir denn jetzt in der Endzeit? Und ich habe den Eindruck, die meisten, die mich das fragen, die haben schon längst die Antwort. Die wollen nur von mir hören, ob ich wohl dieselbe Antwort habe. Und manchmal denke ich mir, die wollen nur überprüfen, ob mir wohl zu trauen ist in dem, was ich sonst so sage. Meine Antwort wird wahrscheinlich enttäuschen, denn sie fällt anders aus, sie fällt komplizierter aus, als mancher sich das wünscht. Wenn Micha von den letzten Tagen redet, dann hat er auf jeden Fall ein ganz anderes Zeitverständnis als wir heute. Wir bemessen unsere Zeit ja innerhalb eines Systems, das einen jahrtausendealten Bezugspunkt hat. Im christlichen Westen schreiben wir das Jahr 2024 und zwar nach Christus. Das ist der Bezugspunkt für unsere Zeitrechnung. Und in diesem System befindet sich der Prophet Micha, grob gesagt, im Jahr 800 vor Christus. Der ist also rund 2700 Jahre von uns entfernt. Aber in solchen Dimensionen hat Micha nicht gedacht. Dem war auch die jüdische Zeitrechnung, die es ja mittlerweile schon lange gibt, noch unbekannt. Nach der jüdischen Zeitrechnung befinden wir uns jetzt im Jahr 5784, nämlich nach der Erschaffung der Welt. So haben das jüdische Gelehrte ausgerechnet. Aber Micha, so wie die anderen Propheten des Alten Testaments auch, der berechnet die Zeit ganz schlicht und einfach nach den Regierungsjahren des aktuellen Königs oder der aktuellen Könige. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha, zur Zeit des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. So heißt es im ersten Vers des Buches. Redet Micha also von den letzten Tagen, so denkt er nicht an eine ferne Endzeit, sondern er denkt an die letzten Tage des Königs Hiskia. Die waren aber nicht besonders aufregend. Die waren weder besonders friedlich noch besonders kriegerisch. Die waren eher angespannt. Nun vermuten viele Ausleger dieses Bibeltextes, dass die Friedensbotschaft im Micha-Buch wohl von einer anderen Stimme kommt als der des Micha. Und das wäre nichts Ungewöhnliches, denn kaum ein prophetisches Buch ist so aus einem Guss. Gerade weil das ja lebendiges Wort ist, darum ist dieses Wort auch gewachsen. Menschen haben es gelesen, haben ihre eigenen Erfahrungen mit ihrem Glauben an Gott mit eingetragen in das Buch. Und die erst einmal ganz kurzen und prägnanten Prophetensprüche sind dann auf diese Weise angewachsen, haben also das, was Menschen mit Gott erlebt haben in späteren Zeiten, hat auch noch seinen Niederschlag in den Büchern gefunden. Es wäre also gut vorstellbar, dass die großartigen Friedensbilder aus einer anderen Zeit stammen, nämlich aus der Zeit, als die babylonische Gefangenschaft zu Ende ging und die Menschen neue Hoffnung geschöpft haben auf ein Leben unter dem eigenen Feigenbaum und ohne Krieg und Gewalt. Und so könnte es gekommen sein, dass am Ende Unheilsbotschaft und Heilsbotschaft ganz nah beieinander sind in demselben Buch. Ich weiß nicht, ob es sich so verhält, und für mich spielt das auch keine besondere Rolle. Für mich, für uns, ist vielmehr wichtig, dass die Bibel einen ganz klaren Blick auf die Wirklichkeit der Menschen hat, die sie hören, mit allem Unheil, das es darin gibt, und dann gleichzeitig dieser Wirklichkeit etwas entgegenstellt, das seitdem ja nicht mehr aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist, bis heute. Eine Welt ohne Krieg, eine Welt, in der nicht mehr aufgerüstet wird und immer mehr Geld und immer mehr Know-how nur für Waffen eingesetzt wird. Eine Welt, in der alle Energie in die Geräte und in die Maschinen und die Technik investiert wird, die der Ernährung dienen, dem Leben, der Gesundheit. Eine Welt, in der ein jeder und eine jede ohne Angst unter dem eigenen Weinstock und Feigenbaum oder Apfelbaum oder im eigenen Haus am See oder im Kajak auf dem See oder was der Bilder mehr sein mögen, sitzen kann, ruhen kann, Frieden haben kann. Es gibt ja viel mehr Bilder für das Friedensreich Gottes in der Bibel. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. So sagt Jesus das. Oder im Buch der Offenbarung heißt es, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Viele Bilder gibt es in der Bibel für das, was Gott schaffen wird. Aber sind das nur Bilder oder wird das auch mal Wirklichkeit? Gibt es in der Wirklichkeit für diese Bilder einen Ort oder ist das alles nur Utopie? Wann kommt denn das Reich Gottes? So haben die Menschen Jesus gefragt. Du redest davon immer, aber wann kommt es denn mal? Die Antwort, die Jesus gibt, muss auch eine Enttäuschung gewesen sein oder eine Irritation. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die alte Luther-Übersetzung hat gesagt, inwendig in euch. Jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Micha berechnet die Zeit und damit auch die letzten Tage nicht nach dem Kalender, sondern nach der Regierungszeit des Königs. Dem König gehört die Zeit. Und bei Jesus ist das gar nicht anders. Und dann kann ich wirklich sagen, ja sicher, wir leben tatsächlich in der Endzeit. Seit Jesus in die Welt gekommen ist, seit er sein Leben für uns Menschen eingesetzt hat, seit er auferstanden ist, den Tod überwunden hat, seitdem sind die letzten Tage angebrochen. Und die berechnen sich eben auch nicht nach dem Kalender. Die berechnen sich, wenn ich es ganz fromm biblisch sagen will, nach der Regierungszeit des Königs aller Könige. Jesus ist der Fixpunkt für diese Zeitrechnung. Und wenn wir uns an ihm orientieren, dann leben wir in seiner Zeit. Wenn er uns leitet und wenn sein Wille unsere Richtschnur ist, nach der wir uns ausrichten, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns. Wenn das Evangelium von der Liebe Gottes uns durch und durch prägt, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns. Dann leben wir zwar immer noch in dieser Welt mit all dem Unheil, das es in dieser Welt gibt, aber wir haben einen Ort, wir haben einen Topos, an dem wir uns bergen können und an dem wir zur Ruhe kommen. Dann gibt's immer noch Säbelrasseln und Raketenalarm, gibt Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit. Aber wir haben einen neuen Maßstab und ein neues Ziel. Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln. Ja, soll das etwa heißen, wir sollen sie selber machen, die neue Welt Gottes? Sollen wir es selber aufrichten, das Reich Gottes, indem wir in einer großen Entwaffnungsschmiede dann alles Kriegsgerät zu Erntemaschinen umbauen? Sollen wir sie machen, die neue Welt? Das sind Allmachtsfantasien, das wäre wirklich Utopie. Mir fällt auf, die einzige Aufforderung, die unser Bibeltext enthält, die bezieht sich nicht auf Schmiedearbeiten oder Pflanzaktionen, sondern die lautet ganz schlicht, kommt, lasst uns zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakob, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Dann ist das Reich Gottes unter uns. Wenn wir uns am Evangelium, an der Liebe Gottes orientieren und von seiner Kraft inspirieren und motivieren lassen. Unsere Aufgabe ist nicht die Schaffung einer neuen Welt. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns neu orientieren an dem, was Gott sagt, was seine Maßstäbe sind. Und dann kann es allerdings bei uns zur Abrüstung kommen. Dann werden wir unsere gehässigen oder großspurigen Worte abrüsten. Dann werden wir Ideen schmieden, wie wir uns mit Menschen versöhnen können, mit Menschen, mit denen wir uns überworfen haben. Vielleicht sitzt dann doch nicht jeder unter seinem Feigenbaum. Aber was viel wichtiger wäre, wir überwinden unsere Feigheit und machen den ersten Schritt auf andere zu. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn nämlich Jesus und sein Geist mitten unter uns sind. Und das ist keine Utopie. Dafür gibt es einen Ort. Ein Kapitel weiter, Kapitel 5, da redet Micha von diesem Ort, wo in Zeit und Raum Gott mitten unter uns gekommen ist. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, und er wird der Friede sein. Amen.